Episode 325, Bottom-up, Agile und Lean.
iZen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Simon Stolper bei mir im Podcastgespräch. Er ist Berater für Projektmanagement. Hallo Simon.
Hallo Götz, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe jetzt schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt. Ist natürlich ein sehr breites Feld. Stell dich gerne nochmal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
Ja, sehr gerne. Danke. Also, viele Firmen und andere Organisationen haben Probleme mit ihren Projekten. Zum Beispiel werden Termine nicht eingehalten oder es ist schwierig, Projekte gegeneinander zu priorisieren. Oder manchmal weiß auch niemand so genau, wer eigentlich wie viel auf welchen Projekten arbeitet. Und genau da setze ich an. Mit meiner Firma Dastus unterstütze ich beim Lösen genau solcher Probleme. Das heißt, ich optimiere kurz gesagt das Projektmanagement, helfe Geschäftsführung als Berater und Coach, berate auch im ganzen Bereich Projektmanagement-Tools und gebe außerdem Trainings im agilen und klassischen Projektmanagement.
Genau, da war jetzt schon ein erstes Stichwort drin, über das wir uns heute unterhalten, nämlich agil, und zwar eben agil im Bottom-up-Kontext. Und da zum Einstieg die Frage, typischerweise wird in meinem Weltbild, was Agilität angeht, das Thema ja eher von oben runter definiert und gesagt, ich will haben. Was war für dich der Auslöser, dich mit gerade anderen Richtungen zu beschäftigen?
Ja, in der Praxis, also genau genommen eigentlich oft in meinen Seminaren, bekomme ich relativ häufig die Frage, das klingt ja alles super mit den agilen Methoden, ganz toll, würden wir auch gerne machen, aber was mache ich denn eigentlich, wenn ich eine Führungskraft habe, die das Ganze nicht unterstützt? Oder wenn ich ein Organisationsklima bei mir wahrnehme, was insgesamt eher erhaltend und bewahrend, ja, man kann sagen, irgendwie konservativ ist. Also wo ich einfach Befürchtungen habe mit neuen Methoden und gerade irgendwie dann dem Stichwort agil, da geht wahrscheinlich nichts. Und deswegen kam ich dann zu dem Thema.
Ja, und das, so habe ich ja dich auch in Anführungszeichen kennengelernt, dass ich halt von dir einen Beitrag dazu gelesen habe und bei mir dann sofort eben es im Kopf Klick gemacht hat und gesagt, ja, das ist im Grunde genau das gleiche Thema im Lean-Kontext, wo ich halt manchmal ähnliche Situationen habe. Es will einer von unten rauf was machen. Und deshalb, du hast gerade schon gesagt, mal nachgefragt, was sind denn typische Gründe, die vielleicht auch eben die Menschen widerspiegeln, wenn eine Organisation nicht will?
Ja, da kann man, ob das jetzt Thema Lean ist oder agil oder sonstige Veränderung, ich treffe oft auf eine Eigenschaft, sagen wir, dieser Organisation oder auf einen Zustand, nämlich der Veränderungsdruck ist teilweise einfach nicht groß genug. Also, und wenn das Management keinen wirklich starken Drang wahrnimmt, sich zu verändern, dann können, ich sag mal, untergeordnete Teams, ProjektleiterInnen, Führungskräfte können dann alles möglich probieren. Wenn im Kopf von Management nicht angekommen ist, dass man sich eigentlich jetzt verändern müsste, dann haben die es extrem schwer.
Man könnte es im Grunde so ausdrücken, es geht ihnen noch zu gut.
Es geht ihnen noch zu gut. Und dann gibt es halt einzelne Personen, die sind dann eher, man kann sagen, visionär vielleicht unterwegs. Die denken, okay, in Zukunft wird es aber vermutlich nicht mehr so gut gehen. Und da könnte man heute schon gegensteuern. Aber gerade dieses vorhersehende Element oder solche Ideen, die haben es manchmal echt schwer. Und dann wollen die Personen aber natürlich trotzdem. Ja, die sagen dann ja nicht, okay, jetzt gebe ich auf und mache nichts mehr, sondern wer so eine Energie mitbringt, der versucht das dann trotzdem zu machen im eigenen Unternehmen. Oder sonst im Zweifelsfall geht er dann vielleicht. Und dann finde ich es natürlich immer erst schöner, wenn man das selber im Unternehmen dann probiert, anstatt gleich das Handtuch zu werfen.
Ja, und auch da eben sehe ich eine ganz große Gemeinsamkeit. Lean Management, und wenn man sich mal die Ursprünge anguckt, wo es herkommt, Toyota und Co., die hatten ja auch heftigen Schmerz. Und wenn sie den nicht gehabt hätten, dann wäre vermutlich nichts passiert. Zumindest erlebe ich es auch so in meinem Lean-Kontext. Was sind jetzt Vorschläge, die du jemand mitgibst, der halt vielleicht einen in Anführungszeichen persönlichen Schmerz hat, weil er sagt, es muss sich was ändern, mein persönliches Arbeitsumfeld sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Jetzt die Firma wechseln kommt vielleicht noch nicht in Frage. Was sind deine Vorschläge im agilen Kontext? Aber ich glaube, auch da lässt sich viel verallgemeinern nachher. Wenn es halt irgendwelche, ohne dass man das jetzt genau ausführen oder vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch ausführen, halt Vorbehalte gibt, warum denn agil ein gutes Thema ist?
Ja, da bietet sich eigentlich alles an, was irgendwie so klein ist, dass es normalerweise keine formale Genehmigung benötigt. Also ich nicht zu meiner Chefin oder meinem Chef hin muss und sagen, ich habe das und das vor, was kostet so und so viel, darf ich das tun? Zum Beispiel kann das, ich nenne einfach mal eine Liste von Dingen, die gut funktionieren in der Praxis. Das eine sind die sogenannten Daily Stand-Up Meetings. Also regelmäßige tägliche Meetings, kurz gehalten, bis zu 15 Minuten, nicht länger, wo ich mich abstimme im Team. Klingt erstmal super trivial, aber allein durch so eine Methode kann ich Risiken und Blockaden im Projekt frühzeitig erkennen, alles im Team teilen, habe geteiltes Wissen dort, kann schon etwas in den Fluss bringen, kostet aber quasi nichts. Mhm. Oder eine zweite Sache sind regelmäßige Retrospective Meetings oder auch kurz genannt von den Team Retros. Im klassischen Wortschatz sind das Lessons Learned Meetings. Es geht einfach darum zu schauen, was habe ich für eine Situation, kann ich daran was besser machen, was ist gerade nicht so gut gelaufen, was können wir verstärken. Also einfach eine Rückschau mit tatsächlicher Verbesserung. Und der Unterschied hier zum klassischen Projektmanagement ist, dass wir diese Retrospective Meetings ständig schon im Projekt durchführen. Das heißt, wir haben im Projekt etwas von den Verbesserungen. Das ist etwas, wenn ich es das erste Mal erzähle, dann sagen die meisten, eigentlich nicht so spannend. Und warum sollte man das tun? Und es kommt aber vielleicht komisch an einem Team. Aber im Kern ist es einer der wichtigsten Sachen, die wir durch die Agilität mitbekommen haben, solche Retrospectives, und können wahnsinnig viel im Projekt bewirken, wie auch wieder, ohne dass da irgendwelche wirklich nennenswerten Zusatzkosten entstehen. Mhm. Dritte Sache ist regelmäßiges Feedback einholen von seinen Auftraggebern. Klingt auch erstmal trivial, ja klar, spricht man mit denen, aber wirklich Feedback in dem Sinne einholen, dass ich etwas zeige, eine wirkliche Rückmeldung bekomme, die heißt, ja, finde ich blöd, finde ich gut, in die Richtung weiter. Und das sich ständig einzuholen, ist auch harte Arbeit. Ne? Macht auch nicht immer Spaß, dann so ein Feedback zu bekommen. Das ist natürlich viel einfacher, erstmal in seinem stillen Kämmerlein zu arbeiten, monatelang am besten vor sich hin, es dann zu zeigen. Aber dieses agile Element ist auch ein Kernelement, die Sachen frühzeitig zu zeigen. Also zum Beispiel schon nach 4 Wochen, auch wenn man da sehr wenig erst zeigen kann. Und dann mit diesem Feedback weiterzuarbeiten, das kann Projekte unheimlich beschleunigen. Und auch hier sage ich wieder, es kostet Überwindung, aber es kostet kein Geld und es kostet keine Genehmigung, die ich von höherer Stelle brauche und damit super qualifiziert für etwas, was ich einfach so mal ausprobieren kann und schauen, ob das meinem Projekt dann weiterhilft.
Ja, an der Stelle begegnet mir dann immer wieder auch der Unterschied, den man, glaube ich, nochmal sich klar machen sollte zwischen Auftraggeber und Nutzer. Und speziell, und ich habe es jetzt auch so rausgehört, ich bewege mich dann durchaus eben auch auf der inhaltlichen Ebene. Also nicht so sehr auf der Projektmanagement-Ebene, so nach dem Motto, wie bist du zufrieden, dass wir die Meilensteine einhalten, sondern eben auch mal mit einem Benutzer sprechen. Wie gefällt dir denn das, was wir da jetzt gemacht haben in den letzten 4 Wochen?
Ja, ganz, ganz genau. Also es geht, ich mach mal ein Beispiel. Ich soll für eine neu gegründete Organisation eine Website erstellen. Dann kann ich natürlich Dinge programmieren und dann zeigen. aber ich kann auch Dinge ganz einfach erstmal grafisch darstellen in einer PowerPoint, die so aussieht wie eine Website, auch klickbar ist und die erstmal zeigen. Und das kann ich innerhalb von kürzester Zeit tun. Und da kriege ich dann schon mal erste Rückmeldung, ob das, was ich da erstellen möchte, überhaupt schmeckt. Also du hast da sowas als ganz, ganz einfaches Beispiel. Und das geht in allen möglichen, oder ich behaupte eigentlich auch in allen Bereichen, dass man erstmal Konzepte auch zeigt, die aber trotzdem wie echt aussehen.
Jetzt ist ja bottom-up eine Frage der Definition. Top-down ist immer relativ einfach, spitze gibt es nur eine. Wenn ich nach unten gucke, wird es nicht immer breiter. Und da dann die Frage, gibt es da Unterschiede, wer sowas initiiert? Ich denke jetzt mal primär einerseits der Projektleiter, der Projektmanager, aber vielleicht halt auch Projektmitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Und was ergibt sich daraus?
Ja, ich hätte schon gesagt, es sollte im Projekt jemand tun, der auch die Verantwortung dort hat. Also zum Beispiel jetzt Rolle Projektleiterin oder Projektleiter. Ich habe auch immer wieder gesehen, dass Initiativen aus dem Team kamen. Allerdings haben sich dann üblicherweise die Leute im Team, ja, irgendwie, ich sag mal, Budgetgeber oder andere gesucht, die dann zumindest, sagen wir, jetzt zum Beispiel eine Projektleiterin oder Projektleiter einsetzen konnten, die, die diesen Geist mitgebracht haben und gesagt haben, okay, wir probieren jetzt mal bestimmte Sachen aus. Ich glaube, also das ist dann, glaube ich, zu weit bottom, wenn ein einzelnes Teammitglied das probiert. Also dann, das ist dann sehr, sehr steinig der Weg. Ja, die suchen dann schon noch eine winzige oder kleine Ebene höher, versuchen da das Commitment dann zu bekommen.
Oder ja, im Sinne von, macht es Sinn, seinen Projektleiter anzusprechen oder sollte man vielleicht den überspringen? Was sind eventuell auch Vor- und Nachteile?
Ja, das es kann manchmal drängen Teams natürlich darauf und sagen, sie brauchen dann einen anderen Projektleiter. Ne? Man kann mal sagen, der Vorteil eigentlich von so Bottom-up-Initiativen, also auch die Musik drin liegt, ist ja, dass die Teams selber ins Handeln kommen. Es ist eine erhöhte Selbstwirksamkeit. Das ist nicht, was man nicht wartet, welche Methodik darf man jetzt verwenden, wie soll man es tun, sondern dass man halt selbst überlegt, okay, das gefällt uns, damit wollen wir arbeiten. Und da gehört ein Stück weit auch dazu, dass die Teams dann sich auch ihre eigenen Projektführungskräfte suchen. Also dass man sagt, okay, wenn der partout da nicht mitgehen möchte, dann drängen wir halt darauf, schauen, dass wir einen anderen bekommen, der das dann unterstützt, das, was wir wollen. Also es kann natürlich eine hohe Dynamik auch entwickeln. Also wenn jetzt ein 12-köpfiges Entwicklungsteam sagt, dem Projektleiter oder der Projektleiterin kommen wir nicht zurecht, wir brauchen da jemand anders, der anders tickt, dann dann passiert das meistens auch. Das ist, so habe ich das erlebt, ja, weil die einen sehr hohen, natürlich auch sozialen Druck dort ausüben und sagen, sonst können wir nicht arbeiten. Und wenn man noch höher geht, dann wird es schnell natürlich schwierig, weil auf der Teamebene, ohne dass man dann schon Sachen gemacht hat, ist häufig ein wirklicher Nachweis fehlt, warum man mit der neuen Methode, warum man anders arbeiten möchte. Also ich sage mal, wenn man jetzt als Entwicklungsteammitglied überspringt man die Projektleitungsebene, ist dann auf der Ebene Management von der Projektleitung und die Ebene möchte dann ja meist irgendwelche Nachweise haben, dass meine neue Methode tatsächlich gut ist. Und das kriege ich als Teammitglied meistens nicht hin, ohne dass ich mit der Projektleitungsebene zusammenarbeite, die Erfahrung hat in solchen Metriken. Ja.
Kann man von Konsequenzen in irgendeiner Form auch reden, die bei Bottom-up-Initiativen mal in Anführungszeichen klassischen Sinne, dass es halt ein Projektleiter initiiert, der vielleicht bei dir eine Projektmanagement-Ausbildung gemacht hat, kann man von Konsequenzen reden Konsequenzen im Sinne von Vor- und Nachteile?
Ja, also dieses eben schon mal das Stichwort Selbstwirksamkeit angesprochen. Also das ist, es ist ein sehr positives Momentum, was damit zu Teams passiert. Die selbst Initiative ergreifen, sagen, ich will jetzt oder wir wollen auf eine bestimmte neue Art arbeiten. Also dann irgendwie Stichwort Agile, Scrum, sagen wir mal. Und wollen das jetzt unbedingt machen. Und wenn das dann passiert, dann ist das erstmal ein sehr starkes, sehr, sehr starke positive Emotionen, was in dem Moment passiert. Ich habe dann zum Beispiel auch mal gesehen, ich habe ein Team mal als Scrum Master begleitet, das wollte halt unbedingt nach Scrum arbeiten und wollten dann natürlich auch ein agiles Board, also wo man alle schönen Aufgaben schön aufgelistet, sich dann virtuell auch zum Remote-Arbeiten, wollten da sowas haben. Dann hat sich in der Firma der Betriebsrat dann gesperrt gegen professionelle Tools, wegen Bedenken, wegen Tracking von Mitarbeitern etc. Und dann haben die halt das erstmal in Excel umgesetzt. Also hat das Team sein Board in Excel gemacht, was natürlich sehr hässlich aussah, aber sie hatten das Board und da war so viel Energie da, das musste dann da sein und dann haben wir das so gemacht. Und später kam das richtige Tool dann durch die Energie, die das alles entwickelt hat. Aber es gibt auch ganz klare Nachteile. Ja, der eine ist, dass das häufig dann auf Teamebene ja sehr gut funktioniert, dass man sich einig, man möchte neu arbeiten, alles erstmal soweit alle gucken in die gleiche Richtung. Aber das Problem sind die Schnittstellen. Ich habe ja immer noch andere Teams, mit denen ich irgendwie zu tun habe. Also ich habe bisher keine Firma kennengelernt, die wirklich so ein autarkes Team hat, das komplett ein Produkt oder Service alleine entwickeln kann. Man hat eigentlich immer irgendwelche Schnittstellen. Und da kann es dann sein, dass durch die neue Arbeitsweise einfach das gegenseitige Verständnis oder auch die gegenseitige Sprache, Begriffe fehlen mit dieser anderen Abteilung. Ich habe zum Beispiel mal ein Softwareentwicklungsprojekt begleitet, das dann agil gearbeitet hat. Und den Kollegen war aber irgendwann klar, das Ganze muss dann irgendwann in den Service. Und der Service war halt eine andere Abteilung. Die haben ihren Standardvertrag, aber alles im Detail minutiös geregelt. Und das war sehr schwierig dann für dieses Team, das aus einer neuen Welt kam, mit dem Team aus der alten Welt diesen Vertrag zu verhandeln. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Und das ist also definitiv ein Nachteil. Das Schnittstellenmanagement wird komplexer. Mhm.
Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits, wenn ich es mal im Servicebereich auf Schwäbisch verschmeckt habe, dann lerne ich ein Stück weit, glaube ich, auch eben, dass ich ja viel früher Einfluss drauf habe und dass mir nicht hinterher, so kenne ich es jetzt aus einem Produktionskontext raus, irgendwas über den Zaun geworfen wird, nach dem Motto, produziert es mal oder mach halt mal den Service dafür und im Grunde lernt man es da erst kennen. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen was über Nachteile gesprochen. Gibt's auch Dinge, wo du sagst, boah, hier wirklich nur mit der ganz spitzen Zange oder die Finger wirklich weglassen?
Ja, das ist auf jeden Fall das ganze Thema Skalierung. Also teilweise werden ja Produkte nicht, ich sag mal jetzt von einer schönen kleinen Teamgröße von 10 bis 12 Leuten entwickelt, wo man alles gut abstimmen kann, sondern es geht deutlich größer zu. Und da würde ich persönlich nicht gleich agil mit diesem kompletten Team-Setup starten, sondern wirklich versuchen, mit kleineren Einheiten, Teams bis 12 Leuten, das Ganze zu beginnen und dann später größer werden. Weil mit zunehmender Größe ist die Gefahr des Scheiterns einfach deutlich höher. Also meiner Meinung nach, egal welche Methode ich verwende, es sind einfach deutlich mehr Menschen, deutlich mehr Stellschrauben, alles ja, kann irgendwie, oder es gibt mehr Parameter, die darauf Einfluss nehmen können, dass irgendwas schief geht. Und dann ist meine Methode vielleicht nachher verbrannt, auch wenn es gar nicht an der Methode liegt, einfach nur daran, dass ich da gleichzeitig mit 100 Leuten starte. Und darum würde ich das lieber nicht machen, wenn ich es ernst meine.
Ja, und auch da sehe ich wieder eine ganz große Gemeinsamkeit zum Lean-Kontext. Da ist so das Stichwort Pilotbereich, Pilotprojekte, wenn ich jetzt wieder Richtung Projektmanagement gucke, um halt einfach auch eigene Erfahrungen erst zu machen. Wenn man ja ganz genau wüsste, wie man es denn machen muss, dann würde man es wahrscheinlich schon ewig so machen. Was würdest du sagen? Ich meine, kaum einer beginnt mit dem Thema bottom-up jetzt an der Stelle, ja, weil er schlecht geträumt hat, sondern er wird irgendeinen wahrgenommen gefühlten Schmerz haben, in Anführungszeichen, und sich vielleicht informieren, was sollte man sich an Vorwissen, an Vorerfahrung holen, bevor man den Fuß ins kalte oder ins heiße Wasser unter Umständen steckt.
Ja, das ist eine Antwort, die natürlich die es betrifft, bestimmt nicht gerne hören, aber es hilft wie immer, wenn man jemand dabei hat, der es schon mal gemacht hat. Und das ist in den Praxisfällen ja im Normalfall dann leider nicht gegeben, weil man halt da Neuland dann betritt in der eigenen Organisation. Und ich kenne das so, also natürlich, weil ich selbst als Externer da viel auch schon unterwegs war, dass man dann einen Externen holt, der einem das erstmal zeigen kann, wo man das Wissen sich dann ins Unternehmen holt. Man kann natürlich genauso gut jemanden einstellen. Das dauert erfahrungsgemäß dann halt einfach ein bisschen länger, aber geht natürlich auch genauso gut. Und das sich nur selbst anlesen, Podcast hören etc., das ist auch natürlich auch okay, aber dann verzichte ich halt auf einen Erfahrungsschatz, Erfahrungsvorsprung, den mir jemand, der das schon mal gemacht hat, einfach schnell mitgeben kann. Also ich werde dann halt mehr Fehler selbst machen müssen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Das ist das Problem dann dabei.
Aber ich glaube, ein Stück weit hilft es eben, ja, von anderen Fehlern auch zu lernen. Man muss nicht notwendigerweise jeden Fehler, glaube ich, ist. Da gibt es auch so einen schlauen Spruch, den kriege ich jetzt bloß nicht zusammen. Man kann ja auch aus anderen, von Fehlern anderer lernen.
Genau, ja, das meint das, ja.
Gut, jetzt du hast vorhin das Stichwort Skalierung gesagt. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, Dinge laufen gut. Meine Bottom-up-Initiative fällt nicht negativ aus, um ein bisschen flapsig auszudrücken, fällt nicht negativ auf. Vielleicht spricht sich's aber rum, so nach dem Motto, hey, die machen da irgendwas und plötzlich gibt's bessere Ergebnisse. Gibt's irgendwo einen Punkt, wo man sagt, ab jetzt sollte ich vielleicht in Anführungszeichen den Spieß umdrehen und jemanden noch stärker auf meine Seite ziehen, um eben top-down vorzugehen? Und wenn es diesen Punkt geben sollte, wie erkenne ich ihn und was mache ich denn dann, wenn ich jetzt erkannt habe, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich vielleicht aus diesen eigenen Kräften auch vielleicht eine Art von ja Decke stoße?
Ein Freund von Metriken. Also das heißt, ich finde, sobald belastbare Zahlen da sind, also dass man wirklich beweisen kann, mein Projekt läuft jetzt besser als andere vergleichbare Projekte im Unternehmen, das finde ich ist so der Königsweg. Ja, dann kann ich natürlich zum Management gehen und sagen, hey, schaut mal hier, ich bin jetzt, keine Ahnung, 10% günstiger oder die Kundenzufriedenheit ist 20% höher oder was ich auch immer für KPIs dann habe, die gerade wichtig sind im Unternehmen. Und da kann dann natürlich Nein gesagt werden, aber es fällt dann natürlich dem Management extrem schwer, wenn ich wirklich so einen Beweis habe. Die eigenen Teams zufriedener sind, das ist eigentlich mehr so eine, das passiert schnell mit agilen Methoden, ja, dass einfach die Projektteams selber zufriedener sind, aber weiß nicht unbedingt leider, dass die Projekte auch besser laufen. Also sollte ich von Anfang an schauen, dass ich auch Zahlen behebe, die wirklich die Projektgüte, also wie läuft mein Projekt von Terminen her, vom Budget her, von Kundenzufriedenheit her, dass ich solche Metriken erhebe, also Nullmessungen machen und dann später wieder messen. Oder vielleicht habe ich sehr viele Vergleichsdaten mit anderen Projekten, die parallel laufen. Das wäre natürlich das Beste. Und mit diesen Zahlen, dann sobald ich die habe, kann ich quasi an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey Leute, schaut mal, das ist doch super, so sollten eigentlich auch alle anderen arbeiten.
Ja, und da kommt jetzt in mir das Six Sigma-Thema hoch. Das kann man im Grunde gar nicht früh genug anfangen, weil hinterher sich Zahlen zu besorgen, speziell im Projektkontext, wird natürlich schwierig, weil man die Uhr ja nicht zurückdrehen kann.
Das ist genau, ja. Das,
Und Schaden im Grunde kann es auch nicht. Man wird nicht dümmer dabei, um es mal so auszudrücken, wenn man sich von Anfang an Gedanken macht, weil sich eben da im Projektmanagement-Kontext besonders eben Dinge nicht in der Form reproduzieren lassen.
Ja, und dann, also ja, kann halt auch sein, man hat dann Ergebnisse, die man erstmal nicht so mag. Irgendwie läuft das Projekt gar nicht so viel besser oder irgendwie auch nur gleich gut. Aber dann, okay, dann hat man auch die Zahlen, kann man rangehen, nachbessern, wieder messen, bis man halt dort ist. Und dann kann man genau diesen Weg ja auch dem Management zeigen. Das ist auch dann ein schöner Weg, den man zeigen kann, schöne Geschichte.
Gut, jetzt um den Bogen ein bisschen zu schließen nochmal, so ein bisschen eine Zusammenfassung nochmal. Wenn ich also irgendwie als verantwortliche Person in einem Projektkontext eine Art von Schmerz verspüre, aber jetzt nicht wahrnehme, dass jemand anders, der das entscheiden kann, auch den Schmerz hat, wie sollte ich anfangen? Was sollten meine ersten Schritte sein, um eben diese Bottom-up-Initiative möglichst erfolgreich zu gestalten?
Also ich würde, also jetzt angenommen, ich bin in der Person, wo ich in einer Position, wo ich auch Verantwortung fürs Projekt übernehme und Einfluss habe, würde ich wirklich mit wenigen, am besten erstmal nur einem kleinen agilen Element starten. Ich mache zum Beispiel, dass ich regelmäßig Retrospective Meetings mache, also regelmäßig im Team schaue, was können wir verbessern. Das mache ich dann halt nicht wie früher einmal nach dem Projekt, sondern wir machen das alle 4 Wochen und lassen das direkt einfließen in den Projektalltag. Und dann erstmal probieren, schauen und so andere Elemente dazu holen. Nicht zu viel auf einmal. Immer nur was gut verdaubar ist, was anschlussfähig ist ans Team. Immer schauen, was hat das für Auswirkungen. Und wenn es die Zusammenarbeit und die Ergebnisse verbessert, na, umso besser. Dann einfach weitermachen.
Ja, im Grunde dieser klassische Spruch von dem Elefanten, wie man ihn halt, die agile Welt ist ja schon ein großer Brocken. Und ich glaube, das kann durchaus, ja, sogar fast eine Chance sein, in diesem erzwungenermaßen, in diesem Bottom-up mit einem kleinen Päckchen anzufangen und nicht gleich den ganz großen Bissen und dann den Mund zu voll zu nehmen, zu haben.
Ja, das ist, vielleicht gilt das auch generell fürs Change Management. Ich finde immer, das beste Change Management ist das, wo Kolleginnen und Kollegen nach ein paar Monaten sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass wir einen Change gemacht haben, aber schon tagtäglich anders arbeiten.
Ja, aber da in dem Kontext, so erlebe ich das auch wieder im Lean-Umfeld, auch da wieder das Thema, vielleicht im übertragenen Sinne Metriken früh anzufangen, sich Dinge aufzuzeichnen, um dann nicht irgendwann in diese Gewohnheit reinzukommen und selber gar nicht mehr wahrzunehmen, wie viel besser man geworden ist.
Ganz genau. Also ich selbst jetzt als Verantwortlicher, ich muss natürlich klar sein, was tue ich und die Metriken haben. Eigentlich so ähnlich wie bei der Lean Startup Methode. Ja, ich messe ständig und gucke, ob der Weg der richtige ist. Und sonst gehe ich in eine andere Richtung.
Ja, und auch da eben wieder jetzt, du hast den Begriff Lean Startup genannt, der kommt ja nicht von ungefähr. Auch da sehe ich eben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und du hast auch angedeutet, im Grunde ist es einfach der Change an sich. Die Veränderung an sich, ob da jetzt agil drüber steht, ob da jetzt Lean drüber steht oder irgendwas ganz anderes, es sind immer wieder die gleichen Themen und es sind immer wieder die gleichen Dinge, die hilfreich sind und immer wieder die gleichen Dinge, die auch Hürden darstellen. Gut, Simon, ich fand es eine spannende Unterhaltung. Das hat mir wieder bestätigt und dem einen oder anderen Zuhörer hoffentlich auch, dass zwischen Agil und Lean gar nicht so viele Unterschiede sind. Und wenn man sich von der rein, nennen wir es mal, inhaltlichen Ebene etwas löst, sondern eben auf diese allgemeinen Veränderungsthemen schaut, dann findet man da viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube eben, man kann viel auch von anderen Erfahrungen lernen. Und deshalb danke ich dir für deine Zeit.
Danke, Götz.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Simon Stoiber zum Thema Bottom-up, Agile und Lean. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 325. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.